Sie lebt weit draußen auf einer Anhöhe zwischen Bramsche und Kloppenburg. Maria Anna Lehnen ist Eremitin. Sie hat ihr Leben Gott geweiht. Ich lebe allein, aber nicht einsam. Die Tür meiner Klause ist immer geöffnet, erklärt die kleine, quirlige Frau mit dem grauen Kurzhaarschnitt. Sie hat das, was gestressten Seelsorgern fehlt: Zeit. Und sie kennt sich aus mit dem Leben. Du gehörst in eine Bar und nicht zu den Nonnen, hat ihr eine Freundin damals vor 30 Jahren geraten. Doch Maria Anna Lehnen weiß es besser. Sie kehrt aus Venezuela zurück, wo sie eine Büffelfarm aufgebaut hat, und geht ins Kloster. Aber das strenge Leben in Gemeinschaft ist nichts für sie. Sie will mit ihrem Glauben allein sein. Mit Gott zu leben ist weder langweilig noch öde. Es ist dynamisch, spannend und voller Freude, fasst es die Eremitin zusammen.
Mein Zivilname ist Konstanze. Meine Mutter war ein Mozart-Fan und also hieß die erste Tochter dann Konstanze. Aber ehrlich gesagt, mein Ordensname Maria Anna ist mir 100-mal lieber. Es gibt Mitschwester, Mitbrüder, die nennen sich Schwester oder Bruder. Aber für mich ist es wichtig, einfach nur den Vornamen, weil ich das so mit meiner Berufung verbinde. Ich bin nichts Besseres, ich bin nichts Wichtigeres, sondern ich bin ein Mensch, der Gott sucht, und dieser Mensch heißt eben Maria Anna. Bis 14 bin ich zu Hause gewesen, dann bin ich ins Internat gekommen, weil meine Eltern aufgrund meiner missratenen Schulkarriere dachten, was machen wir mit diesem armen, armen Kind? Am besten also ein Internat stecke. Und dann habe ich eine Ausbildung begonnen als Sport- und Gymnastiklehrerin. Bin ich dann angefangen, in Krankenhäusern und in Kinderheimen zu arbeiten. Und als der Freund, mit dem ich damals zusammen war, als der nach Südamerika, nämlich nach Venezuela ging, Karibikküste, dann habe ich gesagt, da gehe ich mit. Ja, und dann sind wir da hingefahren, 1985. Ich habe immer ein Faible gehabt für Südamerika. Wir wollten eine große, große Büffelfarm aufbauen. Das haben wir auch gemacht. Und es war ein absolut fantastisches Leben dort. Ein Viertel von meinem Herzen ist da immer noch geblieben. Es ist ein wundervolles Land und momentan leider natürlich ziemlich am Boden. Ich hatte zu der Zeit damals in Venezuela einen unglaublichen Lesehunger. Ich hatte nichts mehr zu lesen, deutsche Bücher gab es nicht, englische waren nur sehr wenig da, spanische, da reichte einfach meine Sprache noch nicht. Und dann hat mir unser Chef ein Buch über Marienerscheinungen gegeben. Ich habe gedacht, was soll ich damit? Und habe aber angefangen zu lesen, weil es lockte natürlich dann doch. Und es gibt eine Szene, die in dem Buch beschrieben wird, dass Maria den Seherkindern, wie man diese Kinder immer nennt, so Botschaften gibt. Seherkinder. Also die diese Erscheinung sehen. Maria sagt den Seherkindern einen Satz. Und der hat mein ganzes Leben um 180 Grad gedreht. Und dieser Satz war: Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Naja, wir waren evangelisch, aber Taufschein-Christen nicht. Ich sage immer gerne, wir sind Weihnachten in die Kirche gegangen, weil das so schön romantisch war, aber das war es auch. Aber in dem Moment war mir klar, diesen Jesus, den brauche ich. Alles andere ist zweitrangig, nichts anderes hat eine höhere Priorität. Diesen Jesus, den muss ich haben. Und ab da änderte sich mein Leben von Grund auf. Es war eigentlich eine riesige Suchbewegung. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich mit dieser umwälzenden inneren Erfahrung? Das einfach irgendwie so akzeptieren, dafür war das zu intensiv. Ich habe dann angefangen, auch mit meinem Freund, mit anderen Leuten zusammen in die Messe zu gehen, also in eine venezolanisch-katholische Messe. Und das ist schon ein enormer Unterschied zu Deutschland, weil das natürlich eine überbordende Emotion ist. Und mit ganz viel Tanz, mit ganz viel Singen, mit ganz viel Tränen dabei und zwischendurch dann ab und zu ein Schwein oder ein paar Schwalben oder Tauben. Also es war schon ein kleiner Schock für mich, aber es hat mich auch mächtig angezogen, weil da etwas drin steckte von der Lebensfreude des Glaubens. Wir mussten dann aus Venezuela wieder weg. Das waren knapp anderthalb Jahre ungefähr. Für uns war plötzlich einfach kein Geld mehr da. Wir haben natürlich riesige Gelder gebraucht für unsere Büffel, etwas mehr als 400 Büffel. Und das ist eine Riesenherde, nicht wie meine kleine Ziegenherde hier. Also wenn 400 von diesen Kaventsmännern auf einen zukommen, das ist schon so wie im alten Hollywood, die Western, wenn so ein Treck mit den Viehherden da ist. Jedenfalls mussten wir wieder nach Deutschland zurück. Ich konnte in meinem alten Job wieder arbeiten, das war okay. Aber innerlich war einfach alles anders. Und dann fing die Suche eigentlich an. Was mache ich damit? Der nächste Schritt war dann hier in Deutschland, bin ich katholisch geworden, 1986. Und hatte gedacht, so, jetzt bist du katholisch, okay, das ist jetzt gut, mehr brauchst du nicht. Aber dann ging das weiter. Ja, wenn ich jetzt katholisch bin, mache ich das Gleiche wie vorher? Oder muss ich noch mehr ändern? Und dann fiel mir immer wieder mal Clara von Assisi ein. Franziskus von Assisi kennt man ja. Aber seine geistliche Schwester, die also Klarissen gegründet hat, die kannte ich nicht. Aber eine tolle, eine starke Frau im Hochmittelalter, die dem Papst gegenüber durchgesetzt hat, dass sie die absolute Armut leben darf und wunderbare Klöster gegründet hat. Und die fand ich faszinierend, diese Frau, finde ich bis heute. Und habe festgestellt, Mensch, da gab es in Münster ja ein Klarissenkloster, beziehungsweise zwei sogar. Und dann bin ich dahin, habe mich da vorgestellt und habe gedacht, ja, das ist eigentlich das, was du sollst. Ich war schon über 30 und bin dann in das Kloster eingetreten. Und dann fing der nächste Prozess an, weil das Kloster und die Schwestern, ich habe sie sehr geliebt, muss ich echt sagen. Ich liebe sie bis heute, auch wenn das Kloster an der Scharnerstraße existiert ja nicht mehr. Die Schwestern sind alle nach Kivela gegangen, in das Klarissenkloster. Aber ich merkte dann irgendwann, es stimmt nicht ganz. Ich habe eine sehr, sehr gute Novizenmeisterin gehabt, Gott sei Dank, die Lucia. Und die hat sich mit mir dann wirklich hingesetzt und sich viel Mühe gegeben, um mich sozusagen zu öffnen auf das hin, was Gott will. Und da war dann irgendwann die Entscheidung, dass sie sagte, eigentlich müssten sie ja Einsiedlerin werden mit dem, was sie so wollen und so. Und ich habe dann mich damit beschäftigt und irgendwann war klar, ja, ich glaube, ich habe eine Berufung zur Einsiedlerin, zur Eremitin. Ich bin eh ein Einzelkämpfer, das ist von meiner Natur einfach so vorgegeben. Ich hatte auch früher nie die großen Klicken oder so, immer nur so eine kleine, ganz spezielle Freundinnen und Freunde. Ich habe damals, das war eigentlich so das Schmerzhafte daran, ich habe fast alle Freunde verloren. Meine Eltern waren ja schon gestorben, mein Bruder war zu der Zeit aus der Kirche ausgetreten. Der hat dann gesagt, okay, wenn du das meinst, dann mach das mal. Hat mich auch unterstützt, indem er zum Beispiel mir geholfen hat, meine erste Klausur fertig zu machen. Die war mehr als baufällig. Aber so Freunde, mit denen man früher shoppen ging oder Partys machte oder was weiß ich, Grillfeten oder was man so macht als junge Frau, die waren weg. Und einige waren wirklich nicht sehr freundlich und haben gesagt, lass dich mal untersuchen. Du hast aus Venezuela bestimmt irgendwie so eine komische Krankheit mitgebracht, die man noch nicht entdeckt hat oder so. Das tat ziemlich weh, aber Angst hat es mir nicht gemacht. Es ist einfach so ein massiver Ruf gewesen, dass ich nicht anders konnte, als diesen Weg einzuschlagen, obwohl es völlig bekloppt war. Weil zu der Zeit habe ich auch gedacht, wie soll ich das im 20. Jahrhundert leben? Bitteschön. Das ging im Mittelalter oder in der frühen Kirche, in der spätantiken Kirche, okay, aber heute, das geht doch gar nicht. Und dann zu entdecken, das ist eine der ersten Formen der Nachfolge Jesu in unserer christlichen Kirche. Wie kann ich diese uralte Form heute leben? Ich muss eine Klausel finden und ich muss das einfach anfangen. Ich habe wirklich das Bistum Osnabrück, in dem ich ja konvertiert habe, in dem ich katholisch geworden bin, zu Fuß, mit geliehenen Fahrrädern, mit geliehenen Autos, mit dem Bus, durchquert von oben nach unten. Irgendwo muss ja hier eine Hütte stehen für mich und habe nichts gefunden. Und dann hat eine Freundin mir gesagt, fahr doch mal zu meinen Eltern, die wohnen auf so einem Kuhdorf, die werden bestimmt irgendwie sowas wissen, was du suchst. Und dann bin ich dahin. Das ist hier also zwei Dörfer weiter, Gertrud und Arnold, die heute noch leben, beide sehr alt sind, alte Bauern, großen Milchviehbetrieb. Und da bin ich dann zu Fuß hin von Bersenbrück bei Regen, Schnee, Hagel im Februar und stand bei denen in ihrer großen, schönen Bauernküche und tropfte so still vor mich hin, weil ich natürlich komplett durchgerechnet war. Hab denen das dann erzählt und die Reaktion von Arnold war nur völlige Fassungslosigkeit und er fragte seine Frau dann immer, was will das Wicht? Was will das Wicht? Also was will dieses Mädchen? Für ihn war ich ja ein Mädchen, ja etwas mehr als 30. Und Gertrud war völlig fasziniert. Die sind beide katholisch und sagte, boah, das ist ja toll und ich glaube, ich weiß da was. Und die hatte im Kopf eine uralte Flüchtlingsbaracke, die am Rande dieses Dorfes war, von schlesischen Flüchtlingen nach dem Zweiten Weltkrieg gemauert, kann man nicht sagen. Das war halben Stein und ein bisschen Holz drum zu. Zwei Zimmer mit Küche und ein ganz wundervoller Donnerbalken im Hof. Und da bin ich dann hin und habe gesagt, das ist das Erste, was irgendwie passt, das nehme ich. Ja, und dann kam mein Bruder mit seinen zwei kleinen Töchtern damals, die waren 5 und 6, die völlig ausgerastet waren. Boah, was das für ein tolles Haus ist. Mensch, ist ja wie ein Hexenhäuschen und so. Und dann haben wir erstmal die Wespennester rausgemacht und die Ameisenhaufen und haben versucht, dieses Haus irgendwie bewohnbar zu machen. Aber die ersten Nächte habe ich im Zelt geschlafen, weil ungelogen die Mäuseköttel bildeten kleine Berge da drin. Und ich habe gedacht, da schlafe ich nicht drin. Und so fing mein geistliches Leben als Eremitin, so fing das einfach an. Ich bin in dieser kleinen Hütte dann erstmal 9 Jahre geblieben mit Schwengelpumpe und im Winter kein Holz und ich habe oft nichts zu essen gehabt. Ich sage immer, das war toll für die Figur. Ich hatte Hosengröße 36, hat sich inzwischen etwas geändert. Aber danach musste ich einfach raus. Ja, und dann war ich so ein paar Monate in einer Kellerwohnung, die ganz furchtbar war, mitten im Dorf. Und dann habe ich dieses Haus, in dem ich jetzt wohne hier, das habe ich gefunden. Und dies hier ist ein uraltes Heuerhaus. Heuerhäuser sind ja so kleine Bauernhäuser gewesen für Menschen, die vor einem Großbauern ein Stückchen Land bekommen haben, wo sie ein Häuschen und einen Stall, also ein Schwein, 2 Kühe und so weiter halten konnten. Ja, und dann habe ich gedacht, so, und jetzt bauen wir hier eine richtig schöne Kapelle und fangen an zu renovieren. Die Kapelle ist im Haus und die habe ich dann fertig gemacht mit Freunden. Es ist der größte Raum, genau. Die Werkstatt ist etwas kleiner und er geht nach Osten. Das ist immer wichtig. Erstmal ist das für das Morgengebet wundervoll, wenn die Sonne aufgeht. Und wir haben hier Sonnenaufgänge, die sind ein Traum. Da kommt die Karibik kaum mit, so schön sind die. Und es bedeutet ja auch, Christus, wenn er wiederkommt, kommt aus dem Osten. Das ist so ein altes christliches Bild. Und die Kapelle ist mit Holzdielen ausgelegt. Sie ist mit Kalkputz verputzt und wir haben sie bemalt mit so Symbolen, die eigentlich meine Spiritualität ein bisschen ausdrücken. Das Wichtigste ist das Kassiankreuz. Das ist so ein Lebensbaumkreuz. Es ist nicht so dunkel, hat also etwas hellere Farben und hat grüne Blättchen und grüne Spitzen, grüne Knospen. Und darum die griechische Umschrift Jesus Christus Nika. Und Nika bedeutet siegt. Jesus Christus siegt. Das ist ein ganz starkes Wort an dem Kreuz. Da kann man sich festhalten, wenn es mal heftig wird. Die Tabernakelsäule, die habe ich selber gemauert. Mit viel, viel Mühe und kaputten Händen hinterher, weil ich ohne Handschuhe das gemacht habe. Und der Beton, der frisst einfach auch die Haut kaputt. Und davor ist ein Bild, ein Freund von mir hat das auch gemalt, so ikonenartig. Maria, die sozusagen auf dem Bauch so eine Art Hostie hat. Und in der Hostie sieht man das Bild von Jesus. Einmal ein Hinweis auf die Schwangerschaft von Maria. Und dann aber auch auf das, was im Tabernakel ist, nämlich die konsekrierte Hostie, von der wir ja glauben, dass sie die komplette Gegenwart Christi ist. Oder wo er gegenwärtig ist, muss man besser sagen. Und darüber steht ein Teil vom Spruch von Rupert Mayer, und zwar, wie du willst, was du willst, wann du willst. Rupert Mayer ist ein Jesuit aus dem 20. Jahrhundert und der hat diese Sätze gesagt. Und die fand ich sehr wichtig für jemanden, der versucht, im Gebet zu leben. Denn ich bin ein Mensch, Gott ist Gott und was er tut, muss ich ihm überlassen. Ich kann darum bitten, aber ich kann ihn nicht zwingen, ich kann es auch nicht berechnen. Und von daher ist dieser Spruch einfach eine gute Erinnerung daran. Wie du willst, was du willst, wann du willst. Und wir Eremiten, wir machen darauf mit unserem Leben sozusagen aufmerksam. Ich symbolisiere den einzelnen Menschen, der von Gott bedingungslos geliebt ist. Bedingungslos. Gott liebt mich, ohne dass ich irgendetwas tue oder leiste. Was Krisen betrifft. Davon bleibt eine Eremitin auf keinen Fall verschont, weil das Leben hier in dieser Ausgesetztheit zwangsläufig dazu führt, dass ich mit mir selber konfrontiert werde, mit meinem Gottesbild konfrontiert werde und mit dem, was um mich herum ist, nämlich mit den Menschen, mit der Kirche, mit der Gesellschaft, mit all den Dingen. Ich lese ja auch Nachrichten. Ist ja nicht so, dass ich also nur die Bibel lese. Und das bringt mich natürlich auch dazu zu fragen, ja, warum ist das so, zum Beispiel diese Missbrauchsfälle? Ich habe wirklich heulend in der Kapelle gesessen und habe gesagt, verdammt nochmal, warum lässt du das zu? Ich verstehe das nicht. Und da stoße ich dann an die Grenzen meines menschlichen Verständnisses, meines menschlichen Verstandes auch und muss erkennen, dass Gott ein Geheimnis ist letztendlich. Ich habe in der Zeit ganz viel Hiob gelesen, wo es ja darum geht, dass Gott Dinge zulässt und der Mensch einfach nicht versteht, wie das sein kann. Ich selber habe mit Kindern gearbeitet, die misshandelt und missbraucht worden sind. Ich habe im Kinderheim gearbeitet und es war schwer auszuhalten manchmal. Und wenn ich dann das Ausmaß so überblicke, was jetzt so da ist, was man weiß, dann sitze ich schon in der Kapelle und denke mir, ja, nee, ich verstehe dich nicht. Genau, Theodizee, wozu gibt es das Leid? Was soll das? Aber das ist so wie mit einem guten Freund. Ich liebe ihn trotzdem. Und da ist im Grunde genommen nur eine einzige Reaktion möglich, für mich jedenfalls, indem ich Gott vertraue, dass sein Heilswille letztendlich siegt, und zwar für jeden Menschen. Die erste Zeit war natürlich schon so, in der ersten Klausel, dass manche Leute, sagen wir mal vorsichtig, nicht besonders nett über mich gesprochen haben. Die wussten ja nicht, was ich bin, weil wir haben das unter Verschluss gehalten. Auch der Ortspfarrer hatte strikte Anweisungen, ja nichts zu erzählen, weil ich erstmal meinen Weg finden musste. Und Menschen, die einen wahrnehmen in so einer speziellen Lebensform, das hat eine Rückwirkung auf einen selbst. Es ist öfter schon bei uns auch vorgekommen, wenn man so früh, wenn man anfängt und man kriegt mal sofort so Vorschusslorbeeren, oh, heiligmäßige Eremitin, oh, dann denkt man irgendwann selber, man wäre sowas ganz, ganz, ganz Besonderes, ist man aber nicht. Man ist ein Mensch, der Gott sucht und Punkt in einer ganz bestimmten Lebensform. Ich sage den Leuten immer, du hast Milchvieh, ist okay, ich bin Eremitin, ist auch okay. Da braucht man aber Zeit für. Und erst mit der ewigen Profess haben wir das öffentlich gemacht. Auf Wunsch des Bischofs, er hat gesagt, wir machen das schön langsam, also 4 Jahre lang immer für 1 Jahr ein Versprechen ablegen, ein Gelübde, dann für 3 Jahre und 2003, da bin ich gerade hier eingezogen gewesen, da ist das dann für immer gewesen. Da haben wir es auch erst öffentlich gemacht und ich habe dann sozusagen mich geoutet. Der normale Tagesablauf ist in der Regel so, dass ich im Sommer so 5:30, 6 aufstehe, im Winter etwas später. Aber das Erste, was ich nach dem Aufstehen mache, ist anziehen, ab in die Kapelle. Dann gibt es ein kurzes Morgengebet zum Einstielen in diesen Tag. Das ist sozusagen gleich der Kurs vorweg. Und dann stehen da zurzeit 13 Ziegen, 2 Katzen, die alle sofort Frühstück haben wollen. Und dann gehe ich erstmal füttern und lasse sie raus auf die Weide. Und dann gibt es erstmal einen schönen, großen Kaffee. Ich bin ein Blutdruckschwächling. Ich brauche morgens einen ordentlichen Milchkaffee und in Ruhe vor allen Dingen. Also nicht so in Hektik. Das kann ich überhaupt nicht haben. Ja, und dann gehe ich wieder in die Kapelle. Dann gibt es Laudes und Evangelium, Gebete, ganz verschiedene Dinge. Und dann starte ich in den Tag. Meistens erstmal die Mails abrufen, gucken. Meistens gucke ich jetzt auch so ein bisschen in die Nachrichten, weil Greta Thunberg finde ich toll, was sie macht. Ich muss immer wissen, wie das läuft da. Das finde ich spannend. Und dann ist entweder Schreibtisch oder Kerzenwerkstatt oder momentan habe ich auch viel draußen zu tun gehabt. Nicht Zäune neu bauen oder reparieren oder so. Und dann ist mittags meistens ein schnelles Mittagessen. So im Winter koche ich einmal für 3 Tage Suppe. Und im Sommer, naja, also ich koche eigentlich für andere Leute gerne, aber für mich selber nicht. Das ist mal so ein Missverhältnis. 1 Stunde kochen, 10 Minuten essen, 1 Stunde spülen. Und das finde ich einfach nicht so gut. Ja, und danach gehe ich mit den Tieren raus. Das heißt, alle Ziegen können raus. Wir gehen durch den Wald und im Augenblick gibt es ja Eicheln ohne Ende. Und das ist für die wie Chips für Jugendliche, ne? Also da hauen die sich den Bauch voll, das ist der Wahnsinn. Und die können das gut verkraften. Die können die Säure, die Blausäure neutralisieren. Ja, und dann gehen wir so 1 Stunde spazieren. Und dann sehe ich zu, dass ich meine Arbeit mache. Aktuell sind jede Menge Texte zu schreiben, wo ich ein bisschen im Rückstand bin. Oder Kerzen. Ich habe also einiges an Kerzen, die ich machen muss. So gegen 5:30, 6 ist eine Pause. Dann gehe ich in die Kapelle. Einmal überlegen, was ist gewesen. War vielleicht ein Brief ein wichtiger oder eine Mail. Irgendjemand hat angerufen, hat ein Problem oder so. Und Vesper und einfach den Tag so ein bisschen so im Blick kriegen, den ganzen Tag. Dann gibt es ein Abendessen. Meistens gucke ich dann aber noch ein bisschen Nachrichten. Und dann wird der Stall zugemacht und dann gehe ich ins Bett. Ich bekomme keinen Scheck vom Bischof. Das ist auch richtig, weil Eremiten müssen für ihren Lebensunterhalt selber aufkommen. Wir versuchen natürlich immer in der Klause irgendetwas zu tun. Bei mir ist das Bücher schreiben, Texte schreiben für Zeitungen oder jetzt Morgenandachten oder Kerzen, Taufkerzen, Hochzeitskerzen, Osterkerzen. Und das sind die großen Meterkerzen, 1,20 Meter. Da sitze ich dann wirklich die halbe Nacht. Weil die müssen natürlich pünktlich fertig sein. Das nützt nichts, wenn die Pfingsten haben. Die wollen die schon für die Osternacht. Ja, und dann mache ich Vorträge. Und damit verdiene ich natürlich auch Geld, weil da kann ich einen Büchertisch machen und so. Insgesamt sind es momentan so um die 30, 32 Bücher. Das letzte Buch ist jetzt im Februar rausgekommen, Ziegen wie du und ich. Ziegen haben mich immer schon fasziniert. Ziegen haben eine sehr starke Persönlichkeit und sie haben einen ganz, ganz klaren, starken eigenen Willen. Den kann man nicht so einfach was befehlen. Das geht nur, wenn man ein sehr gutes Vertrauensverhältnis hat zu diesen Tieren. Jeder ist eine einzelne Persönlichkeit, sehr, sehr klar konturiert und sie haben ein Empathievermögen für Menschen. Das kann man sich nicht vorstellen. Und auch wenn ich hier Gäste habe, ich kriege viele Menschen, die zum Gespräch kommen, die wirklich ein dickes Päckchen zu tragen haben. Und manchmal können die nicht sprechen über das, was sie belastet. Und dann sitzen wir draußen oder wir gehen zu den Ziegen rein und das löst sie. Alleine, wenn sie die Ziegen sehen, wenn sie sehen, wie gerade jetzt meine jungen Böcke, die sind wie Hooligans, ne? Die toben rum und kämpfen und machen und so. Und alleine das Zuschauen und das auf sich wirken lassen, das entspannt, das lockert und dann können die Menschen reden. Ich bin jemand, der seit fast 20 Jahren darüber forscht, wie viele Eremiten gab es überhaupt. Und es gibt wirklich durchgehend vom 4. Jahrhundert bis heute Eremiten in Deutschland. Und zwar in dem Raum der heutigen Diözese. Und im Moment sind wir, Pi mal Daumen, so geschätzt 90 bis 100. Männer und Frauen. Das Internet ist natürlich für uns absolut klasse. Da brauche ich nicht reden. Das geht schnell und es ist billig. Aber wir sind nun mal Leute, die erstmal mit sich selbst alles ins Reine bringen. Abgesehen davon haben die meisten von uns einen geistlichen Begleiter, ich auch. Und das ist etwas sehr Wichtiges, weil wir eben nicht Mitschwestern oder Mitbrüder haben, die eine Tür weiter sind, sondern niemand da ist. Und bevor ich also jemand anderen anrufe oder maile oder schreibe, dass es mir schlecht geht oder dass ich ein Problem habe oder eine Krise oder so, dann ist der erste Weg immer mein geistlicher Begleiter. Er ist Priester, er kommt auch ab und zu hier hin, feiert Messe. Aber ansonsten fahre ich zu ihm hin ins Kloster. Und das sind so alle 4 Wochen, alle 2 Wochen, je nachdem. Ne? Aber es ist schon regelmäßig, also nicht nur so ab und zu mal, weil eine geistliche Begleitung nur wirklich funktioniert, wenn man langfristig so eine gewisse Regelmäßigkeit da drin hat. Sonst geht das nicht. Ich möchte einfach hierbleiben, bis ich nicht mehr kann. Denn ich glaube, solche kleinen Orte, die sozusagen unkompliziert sind, die niederschwellig sind, wie man immer sagt, die werden in der Zukunft noch wichtiger werden, weil Gemeinden immer größer, Seelsorgsverbände, Pfarreien, Gemeinden, wird alles immer größer. Wir haben im Moment nicht nur in Deutschland, sondern wir haben weltweit eine fundamentale Krise in der Kirche. Nicht nur durch die Missbrauchsfälle. Ich glaube, dass der einzelne Mensch aus dem Blick geraten ist. Weniger Priester, weniger Ansprechpartner. Und da sind wir natürlich immer so ein ganz unproblematisches Feld. Also bei uns kann jeder anklopfen und sagen, hast du mal Zeit? Und dann habe ich Zeit. Dann lasse ich alles stehen und liegen und dann habe ich Zeit.
Heute zu Gast in unserer Sendung war die Eremitin Maria Anna Lehnen. Unsere Autorin Andrea Lieblang hat sie besucht. Am kommenden Sonntag geht es um den Neurophysiologen und Künstler Erwin Josef Speckmann. In erlebte Geschichten auf WDR 5 ab 18.04 Uhr und noch einmal ab 22.04 Uhr. WDR 5.